Liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, grüß Gott zu unserer heutigen Katechismus-Sendung, sagt Ihnen Monika Barget. Unser Thema ist diesmal die apostolische Sendung der Kirche, also der missionarische Auftrag. Die Apostel, das waren ausgewählte Jünger Jesu, die in seiner besonderen Nachfolge standen und von ihm in den Dienst genommen wurden, um neue Gemeinden zu gründen, Sakramente zu spenden und Menschen im Wort Gottes zu unterweisen. Auf die Apostel gründet sich die gesamte Kirche und auch wir stehen in ihrer Nachfolge und sollen das weitertragen, was sie vor Hunderten von Jahren begonnen haben. Wie genau das aussehen kann und was die Kirche im Katechismus darüber im Detail lehrt, das hören wir in dieser Katechismus-Sendung von einem erfahrenen Religionslehrer und ständigen Diakon aus Landsberg am Lech, Diakon Florian Kopp. Grüß Gott, Herr Diakon Kopp.
Grüß Gott.
Wir freuen uns, dass Sie heute in der Sendung mit dabei sind. Sie haben einen Vortrag vorbereitet über die Katechismusabschnitte Nummer 849 bis 870. Vielen Dank.
Liebe Hörerinnen und Hörer, sofern Sie getauft sind, gestatten Sie mir eine Frage. Fühlen Sie sich als Jünger Jesu, als Apostel oder Apostelin, als Missionarin oder Missionar? Haben Sie eine Sendung oder Berufung? Folgen Sie einer Mission oder üben Sie ein bestimmtes Apostolat aus? Es wäre sicher interessant, wenn Sie uns jetzt anrufen und uns davon erzählen könnten. Oder hat Sie meine Frage verunsichert? Sind denn Mission und Apostolat überhaupt Aufgaben eines Durchschnittschristen? Sind dafür nicht geistliche Amtsträger und ausgebildete Spezialisten zuständig? Leider denken viele so. Und daran hat sich seit dem Konzil wenig geändert. Früher hatten die Kleriker dieses Feld allein zu bestellen. Alle anderen waren ja nur Laien. Heute unterscheidet man eher zwischen hauptamtlichen Funktionären, die dafür bezahlt werden, und den durchschnittlichen Kirchensteuerzahlern, der ihre Dienste gern in Anspruch nimmt. Dazu kommen noch einige ehrenamtliche Engagierte. Doch nach dem Evangelium haben eigentlich alle Getauften als Jünger Christi Anteil an der Sendung der Kirche und sind berufen, zum Aufbau des Reiches Gottes ihren ganz persönlichen Anteil beizutragen. In der heutigen Katechese gehen wir der Frage nach, was das überhaupt ist, Apostolat und Mission, warum die Kirche nicht darauf verzichten kann, worum es dabei eigentlich geht und was man dabei eigentlich beherzigen soll. Dabei gehen wir nur ganz allgemein auf die Sendung der Kirche bzw. der Christen ein. Jeweils einen eigenen Vortrag hätte das Thema Mission der Weltkirche verdient, zu dem allerdings erfahrene Missionare, die dort wirken, berufener wären als ich. Auch das Konzilsdekret über das Apostolat der Laien, Apostolicam Actuositatem, das im Katechismus gelegentlich zitiert wird, wäre ein eigenes Referat wert. Doch ich möchte Sie herzlich dazu einladen, sich das Laiendekret einmal selber aufmerksam durchzulesen. Es ist kein allzu langer Text. Sie werden staunen, wie viel Sprengkraft das Konzil in der Welt entfalten könnte, wenn sich die Laien dieser ihrer Berufung bewusst wären. Aber nun zu unserer Frage. Inwiefern ist unsere Kirche apostolisch? Die Kirche ist apostolisch in einem dreifachen Sinn. Erstens, sie ist und bleibt auf das Fundament der Apostel gebaut, auf die von Christus selbst erwählten und ausgesandten Zeugen der Auferstehung. In diesem Sinne ist die Kirche auch hierarchisch, denn sie hat einen heiligen Ursprung, Christus, und wird von diesem heiligen Haupt regiert. Hierarchia bedeutet ja heilige Herrschaft oder heiliger Anfang. Denn durch die Nachfolger des heiligen Petrus und der Apostel bleibt sie in Lebens- und Glaubensgemeinschaft mit ihrem Ursprung, heißt es im Katechismus 863. Zweitens, diese unübertragbare Aufgabe wird ergänzt durch eine übertragbare. Die Kirche wird bis zur Wiederkunft Christi weiterhin von den Aposteln belehrt und geleitet, und zwar durch jene, die ihnen in ihrem Hirtenamt nachfolgen. Das Bischofskollegium, dem die Priester zur Seite stehen, in Einheit mit dem Nachfolger des heiligen Petrus, dem obersten Hirten der Kirche. Da das Evangelium für alle Zeit für die Kirche Grundlage ihres ganzen Lebens ist, haben die Apostel für die Einsetzung von Nachfolgern Sorge getragen, heißt es in Lumen Gentium 20. Die Weitergabe des Weihsakraments durch Handauflegung durch die Jahrhunderte hindurch nennt man apostolische Sukzession. Und im dritten Sinne ist die Kirche apostolisch, da Christus seinen Aposteln versprochen hat, bis zum Ende der Zeiten bei ihnen zu bleiben, wird die göttliche Sendung bis zum Ende der Welt dauern. Daher muss die Kirche mit dem Beistand des in ihr wohnenden Geistes die Lehre der Apostel bewahren und weitergeben. Vor allem dieser dritte Punkt wird uns heute interessieren. Dies ist auch ein Gebot der katholischen Universalität. Katholisch bedeutet zunächst, dass die Kirche den ganzen Glauben verkündet und die Fülle der Heilsmittel spendet. Darüber hinaus weiß sie sich zu allen Völkern gesandt. Sie wendet sich an alle Menschen aller Zeiten. Als Gesandte unterwegs ist die Kirche also ihrem Wesen nach missionarisch. Sie soll das allumfassende Sakrament des Heils sein und das Evangelium allen Menschen verkünden. Die Kirche ist katholisch und apostolisch in ihrer tiefen letzten Identität. Denn in ihr existiert schon das Reich Gottes, heißt es in der Nummer 865. In ihr wird es am Ende der Zeiten vollendet sein. In der Person Christi ist es gekommen und im Herzen derer, die ihm eingegliedert sind, wächst es geheimnisvoll bis zu seiner endzeitlichen Vollendung. Dann werden alle Menschen, die von ihm erlöst sind, versammelt werden als das einzige Volk Gottes, als die heilige Stadt, auf deren Grundsteinen die Namen der 12 Apostel des Lammes geschrieben stehen, heißt es in Anlehnung an die geheime Offenbarung, Kapitel 21. Die Sendung der Kirche ist in Gott selbst begründet. Der Vater hat ja seinen Sohn gesandt. Der Heilige Geist geht aus dem Vater und dem Sohn hervor. Jesus, der vom Vater Gesandte, rief gleich zu Beginn seines Wirkens die Erwählten zu sich. Und er setzte 12 ein, die er bei sich haben und die er dann aussenden wollte, damit sie predigten, heißt es im Markus-Evangelium. Sie sind nun seine Gesandten, griechisch Apostoloi. In ihnen setzt er seine eigene Sendung fort. Zitat: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Oder: Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Jesus bezieht die Apostel in die vom Vater erhaltene Sendung ein. Wie der Sohn von sich aus nichts tun kann, sondern alles vom Vater erhält, der ihn gesandt hat, so können die von Jesus Gesandten nichts ohne ihn tun. So heißt es eben in dem Gleichnis vom Reinstock und den Reben. Von Gott wissen sie sich bevollmächtigt als Diener des neuen Bundes, als Gesandte an Christi Stadt und Verwalter von Geheimnissen Gottes. Die Apostel wiederum übertrugen ihre Sendung ihren unmittelbaren Mitarbeitern wie ein Testament, um das von ihnen begonnene Werk zu vollenden und zu festigen. Sie vertrauten ihnen die gesamte Herde an und gaben Anordnungen, dass nach ihrem Hingang andere bewährte Männer ihren Dienst aufnehmen, heißt es in Lumen Gentium Kapitel 20. So wird das Amt der Apostel, die Kirche zu weiden, von der geheiligten Ordnung der Bischöfe immerwährend ausgeübt. Darum lehrt das Konzil, dass die Bischöfe aufgrund göttlicher Einsetzung an die Stelle der Apostel nachgerückt sind, gleichsam als Hirten der Kirche. Wer sie hört, hört Christus, und wer sie verachtet, verachtet Christus und den, der Christus gesandt hat, heißt es in Lumen Gentium 20, der Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils. Doch gilt von der ganzen Kirche, dass sie apostolisch ist, und zwar in dem Sinn, dass sie in die Welt gesandt ist. So haben alle Glieder der Kirche, wenn auch auf verschiedene Weise, an dieser Sendung teil. Zitat aus dem Laiendekret des Konzils: Die christliche Berufung ist ihrer Natur nach auch Berufung zum Apostolat, womit jede Tätigkeit des mystischen Leibes bezeichnet wird, die darauf abzielt, die gesamte Welt auf Christus hinzuordnen. Insofern sind die Begriffe Apostolat und Mission im Prinzip Synonyme, zumal beide mit Sendung zu übersetzen sind. Die Kirche muss vor allem deshalb missionarisch sein, weil sie an die Liebe Gottes und seinen universellen Heilsplan glaubt. Gott will ja, dass alle Menschen gerettet werden, indem sie zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen, heißt es im ersten Brief an Timotheus. Wer dem Antrieb des Geistes der Wahrheit gehorcht, ist schon auf dem Weg zum Heil. Die Kirche aber, der diese Wahrheit anvertraut worden ist, muss dem Verlangen des Menschen entgegenkommen und sie ihm bringen. Dass einem die anderen nicht gleichgültig sind, ist ein Gebot der Liebe. Das heißt aber nicht, dass die Mission das Gebot der Nächstenliebe schon erfüllt, wenn sie sich auf ein apologetisches Verkündigungs- und Schriftenapostolat beschränkt, wie wir es bei einigen Gemeinschaften oder Sekten sehen können, die ihre Lehren nach außen hin offensiv und bisweilen gar polemisch vertreten, die Werke der Barmherzigkeit und der Solidarität mit den Bedürftigen aber auf Angehörige ihrer eigenen Gruppe beschränken. Wenn es auch in der Kirchengeschichte fragwürdige Beispiele für solch ein einseitiges Apostolat gegeben hat, so entspricht dies nicht dem Weg Christi. Noch wird damit seine Sendung fortgesetzt. Umgekehrt erschöpfen sich Mission und Apostolat nicht im bloßen Erweis von Liebesdiensten. Das wäre falsche Bescheidenheit, denn es würde bedeuten, dass wir unser Licht unter den Scheffel stellen. Und dieses Licht ist Christus. Lumen Gentium, das Licht der Völker ist Christus. Die Adressaten barmherzigen oder solidarischen Handelns dürfen durchaus erfahren, welche Überzeugung, welchen Glauben der Handelnde hat und woher er seine Kraft nimmt. Das heißt, der Christ bzw. die Kirche darf sich auch als solche zu erkennen geben, solange dadurch nicht der Eindruck erweckt wird, dass es einem eigentlich um etwas anderes geht und dass unsere Hilfe oder Dienst nur dazu dient, um andere zu bekehren oder eine Bekehrung gar als Gegenleistung erwartet wird. Die Menschen sollen nicht ihren Wohltätern verpflichtet werden, sondern sie sollen Gott loben und preisen. Um solche Irritationen zu vermeiden, muss sich jeder Missionar und jeder, der ein Apostolat ausübt, mit Christus, dem Licht der Welt, verbinden, damit er durch ihn leuchten kann. Der Katechismus zitiert hier das Dekret über das Laienapostolat, Kapitel 4. Da Christus, der Gesandte des Vaters, Quell und Ursprung des gesamten Apostolates ist, hängt seine Fruchtbarkeit, das gilt gleichermaßen für die Laien wie für geweihte Amtsträger, von deren lebendigen Vereinigung mit Christus ab. Das Apostolat kann die verschiedensten Formen annehmen, je nach den Berufungen, den Erfordernissen der Zeit und den vielfältigen Gaben des Heiligen Geistes. Doch stets ist die Liebe, die vor allem aus der Eucharistie geschöpft wird, sozusagen die Seele des gesamten Apostolats. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun, sagt Christus. Apostolat und Mission haben ihren Ursprung in der ewigen Liebe der Dreifaltigkeit. Ihr Ziel ist es, die Menschen an der Gemeinschaft teilhaben zu lassen, die zwischen dem Vater und dem Sohn im Geist der Liebe besteht. Aus der Liebe Gottes zu allen Menschen schöpft die Kirche von jeher die Pflicht und die Kraft ihres Missionseifers, denn die Liebe Christi drängt uns. Ohne diese Liebe können wir nicht von Mission sprechen. Wenn die Kirche nun die Sendung Christi fortsetzt, der gesandt war, den Armen die frohe Botschaft zu bringen, muss sie denselben Weg gehen, den Christus gegangen ist, nämlich den Weg der Armut, des Gehorsams, des Dienens und des Selbstopfers, notfalls bis zum Tode hin. Katechismus Nummer 852. Der Katechismus zitiert hier außerdem in diesem Zusammenhang Tertullians Wort, das Blut der Christen ist ein Same. Wer für die Wahrheit Zeugnis ablegt, muss dies in Liebe tun. Ein Christ wird lieber sein eigenes Leben hingeben, als anderen Gewalt anzutun. Wie also Christus das Werk der Erlösung in Armut und Verfolgung vollbrachte, heißt es in der Kirchenkonstitution, so ist auch die Kirche berufen, denselben Weg einzuschlagen, um den Menschen die Früchte des Heiles mitzuteilen. In der Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen heißt es, wir können aber Gott, den Vater aller, nicht anrufen, wenn wir irgendwelchen Menschen, die ja nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, die brüderliche Haltung verweigern. Das Verhalten des Menschen zu Gott, dem Vater, und sein Verhalten zu den Menschenbrüdern stehen in so engem Zusammenhang, dass die Schrift sagt, wer nicht liebt, kennt Gott nicht. So wird also jeder Theorie oder Praxis das Fundament entzogen, die zwischen Mensch und Mensch, zwischen Volk und Volk, bezüglich der Menschenwürde und der daraus fließenden Rechte einen Unterschied macht. Deshalb verwirft die Kirche jede Diskriminierung eines Menschen oder jeden Gewaltakt gegen ihn, um seiner Rasse oder Farbe, seines Standes oder seiner Religion willen, weil dies dem Geist Christi widerspricht. Und dementsprechend ruft die Heilige Synode, den Spuren der heiligen Apostel Petrus und Paulus folgend, die Gläubigen mit leidenschaftlichem Ernst dazu auf, dass sie einen guten Wandel unter den Völkern führen und womöglich, so viel an ihnen liegt, mit allen Menschen Frieden halten, sodass sie in Wahrheit Söhne des Vaters im Himmel sind. Zitat Ende. Nochmal, dieses Zitat stammt aus Nostra Aetate, Kapitel 5. Um die Wahrheit in Liebe zu verkündigen und die Liebe in der Wahrheit zu tun, legt uns der Katechismus die folgenden 5 konkreten Weisungen ans Herz. Erstens, dass sich die Kirche bewusst ist, wie groß der Abstand ist zwischen der von ihr verkündeten Botschaft und der menschlichen Schwäche derer, denen das Evangelium anvertraut ist, kann das Gottesvolk das Reich Christi nur auf dem Weg der Buße und Erneuerung ausbreiten. Zweitens erfordert die Mission der Kirche das Bemühen um die Einheit der Christen, denn die Spaltungen der Christen bringen das Evangelium und seine Kraft. Drittens erfordern Mission und Apostolat Geduld, denn in ihrer Sendung geht die Kirche den Weg mit der ganzen Menschheit gemeinsam und ist gewissermaßen der Sauerteig und gleichsam die Seele der in Christus zu erneuernden und in die Familie Gottes umzugestaltenden menschlichen Gesellschaft. Viertens, da das Evangelium die Gemeinschaften und Völker nur schrittweise berührt und durchdringt, erfordert die Mission einen Vorgang der Inkulturation, durch den das Evangelium in den Kulturen der Völker eingepflanzt wird. Auch wenn damit mancherlei Misserfolge und Rückschläge verbunden sind. Wenn die Gläubigen die frohe Botschaft verkündigen, tun sie es, um das Wahre und Gute, das Gott unter den Menschen und Völkern bereits verbreitet hat, zu kräftigen, zu ergänzen und zu erhöhen und um diese Menschen von Irrtum und Bosheit zu reinigen. Fünftens, daraus folgt, dass die Gläubigen zu einem respektvollen Dialog mit denen aufgerufen sind, die das Evangelium noch nicht annehmen. Dieser Dialog bereichert auch uns Christen, wenn wir all das besser kennenlernen, was immer schon an Wahrheit und Gnade bei den Heiden sich durch eine Art von verborgener Gegenwart Gottes findet. Es soll nicht verschwiegen werden, dass es in der Kirchengeschichte neben Dialog und Inkulturation auch Polemik und Abgrenzung gab. Die Polemik ist bemüht, die Nichtigkeit der heidnischen Götter aufzuzeigen. Sie hat ihre Wurzeln im Judentum, das zwar nicht missionarisch war, seine Identität aber gegen die Verunreinigung durch kanaanitische, babylonische und hellenistische Kulte schützen musste, indem es sich unter anderem durch Reinheitsvorschriften davon strikt abgrenzte und somit Fremdeinwirkungen ausschloss. In der Mission dient die Polemik dazu, die Menschen vor Götzenkult, Furcht und Aberglauben zu befreien und die Macht der heidnischen Priester, Magier, Druiden oder Gurus zu brechen. Den Erfolg dieses Vorgehens beweist beispielsweise der heilige Winfried Bonifatius, der sein Missionswerk durch das Fällen der Donaueiche bei Geismar krönte. Man könnte diese Methode daher das Bonifaz-Modell nennen. Der Völkerapostel Paulus hat dagegen den Weg der Inkulturation beschritten. Er hat die abgrenzenden Vorschriften des Judentums bewusst aufgegeben, um das Evangelium in die hellenische Welt zu tragen, und auf Polemik weitgehend verzichtet. Vielmehr knüpfte er in seiner Rede auf dem Athener Areopag bewusst an die Ideenwelt seiner Zuhörer an. Auch wenn er auf dem Areopag nicht erfolgreich war, Paulus hatte damit großen Erfolg. Wie erfolgreich diese Methode sein kann, beweist auch der heilige Patrick, der den Iren die christliche Lehre erschlossen hat, indem er ihre eigenen kulturellen Werte und religiösen Vorstellungen aufgriff und weiterentwickelte, wie zum Beispiel die trinitarische Deutung des Kleeblatts belegt. Man könnte daher vom Patrick-Modell der Inkulturation sprechen. Diese Methode ist offensichtlich weniger anfällig für Rigorismus, Intoleranz und Fundamentalismus, wurde aber in der Kirchengeschichte oft des Synkretismus, das heißt der Religionsvermischung, bezichtigt. So zeigte zum Beispiel der Heilige Stuhl wenig Verständnis, als die Jesuiten bei der Missionierung Chinas bei der traditionellen Ahnenverehrung anknüpften. Doch erweist sich das kompromisslose Bonifaz-Modell nur bei oberflächlichem Hinsehen als tauglicher, um synkretistische, das heißt religionsvermischende Tendenzen abzuwehren. Wie die Missionierung der Sachsen oder einiger Indianerstämme belegt, wuchert unter der christlichen Oberfläche der heidnische Aberglaube munter weiter, wenn der neue Glaube nicht aus Überzeugung angenommen und vertieft wird. Die Metapher vom Sauerteig legt nahe, dass wir Mission als einen Prozess verstehen, der auch viel Geduld erfordert. Mission und Dialog sind insofern nicht unvereinbar. Vielmehr ist der Dialog Voraussetzung für die Mission. Denn Dialog ist das Gespräch über die Wahrheit. Nur wenn ich meinen Gesprächspartner zuhöre, wenn ich mich um Verständnis bemühe, kann ich mir ein Bild davon machen, wie nahe oder fern er der Wahrheit ist. Nur im Gespräch kann ich doch beurteilen, ob und wie meine Botschaft verstanden wird. Ob das Evangelium überhaupt ankommt durch mich. Und dieses Gespräch kann auch mich dazu bringen, Aspekte der Wahrheit zu entdecken oder tiefer zu erfassen, die mir vorher noch nicht bewusst waren. Eigentlich kann nur der den Dialog ablehnen, der sich der Wahrheit nicht sicher ist. Oder der, der die Wahrheit mit Löffeln gefressen hat, sodass er es für sich ausschließt, selber in der Wahrheit noch wachsen zu können. Beide Haltungen, die ängstliche wie die arrogante, sind jedenfalls nicht christlich. Als betender Christ, der sich in der Gemeinschaft der Kirche am Evangelium orientiert, darf ich darauf vertrauen, dass mich Jesus in seiner Wahrheit und Freundschaft hält und mich berufen hat, davon Zeugnis zu geben. Dass im Dialog vielleicht mein eigenes Gottesbild angefragt wird, kann doch nur heilsam sein, für mich und für meinen Gesprächspartner. Selbst ein Heiliger kann in der Liebe und Wahrheit immer noch wachsen. Insofern ist es auch verkehrt, wenn gefordert wird, die Kirche müsse ihren Absolutheitsanspruch aufgeben, weil er gegen die Toleranz verstoße. Beide Begriffe werden aber meist falsch verstanden. Absolut ist die Wahrheit, dass niemand ohne Christus gerettet wird. Und weil Gott keinen Menschen von seinem Heilswillen ausschließt, kann einem Christen kein Mensch gleichgültig sein. Das wäre ein falsches Verständnis von Toleranz, diese Gleichgültigkeit, und sie wäre außerdem ein grobes Vergehen gegen die Liebe. Die Liebe aber ist die Erfüllung der Toleranz. Sie erträgt alles, sagt Paulus im Hohenlied der Liebe. Tolerare heißt ja ertragen. So hat Christus sogar unsere Sünden auf das Holz des Kreuzes getragen. Daher muss die Liebe es auch ertragen, wenn meine Dialogpartner ihren eigenen Absolutheitsanspruch erheben. Auch wenn ich mir sicher bin, dass sie nicht recht haben, muss ich ihnen zubilligen, dass sie dasselbe von mir denken. Dabei kann ich als Christ ganz gelassen bleiben. Denn der Erfolg meines Apostolats bzw. meiner missionarischen Bemühungen hängt ja nicht allein von mir ab. Der Geist der Wahrheit weht ja, wo er will. Und ich muss nicht beurteilen, ob und inwiefern das Wort, das ich säen durfte, auch auf fruchtbaren Boden fällt oder nicht. Denn die Ernte muss ich schon Gott überlassen. Als im Gleichnis vom Hochzeitsmahl die geladenen Gäste fernbleiben, sie alle haben Ausreden und falsche Prioritäten, da werden die Knechte auf die Straße geschickt, um fremde Leute zur Teilnahme an der Feier zu nötigen, heißt es in Lukas 14, 23. Man kann das Wort auch mit zwingen übersetzen. Damit hat man in früheren Zeiten die Anwendung von Zwang in Glaubensfragen gerechtfertigt. Doch zu Unrecht, denn im Gleichnis vom Unkraut verbietet der Landmann seinen Knechten, das Unkraut auszurupfen, obwohl es sogar böswillig von seinem Feind gesät worden war, um ihm zu schaden. Die Begründung? Ihr könntet beim Sammeln mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst nur beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Bedenken wir also, dass wir auch die Wahrheit unseres Ackers gefährden, wenn wir intolerant und aggressiv vorgehen gegen andere.
Vielen Dank, Herr Diakon Kopp, für Ihren Vortrag. Wie wir die Botschaft Jesu Christi in dem schwierigen Spannungsfeld von Rigorismus und falscher Toleranz verkündigen sollen, um damit dem Missionsauftrag der Kirche würdig zu werden, das hörten Sie, liebe Hörer, heute in der Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Der Gast unserer Sendung ist heute Diakon Florian Kopp, Religionslehrer und ständiger Diakon aus Landsberg am Lech. Er hat uns erklärt, was die Begriffe Apostolat und Mission genau bedeuten und wie wir das in der Kirche heute umsetzen können. Wenn Sie die Texte dazu im katholischen Katechismus nachlesen wollen, dann schauen Sie nach in den Nummern 849 bis 870. Gerne können Sie auch die heutige Sendung im Internet anhören unter www.horeb.org oder Sie bestellen einfach eine kostenlose CD-Aufzeichnung. Die Telefonnummer ist 08323 96 75120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, dann wählen Sie 0049 vor, dann geht es weiter mit 8323 96 75120. Wir freuen uns natürlich über eine Spende zur Deckung der Unkosten. In unserer kommenden Katechismusreihe beschäftigen wir uns dann auch weiter mit dem Auftrag Jesu an uns Christen heute und den Glaubensfragen der katholischen Kirche. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind. Zum Abschluss der Sendung bitten wir Diakon Florian Kopp um seinen Segen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Gott, der alle Menschen zum ewigen Heil berufen hat, er gewähre euch auf die Fürsprache der Apostel Petrus und Paulus, dass ihr in der Liebe und in der Wahrheit wachst und dass ihr eure Herzen dem Heiligen Geist öffnet, damit auch ihr euer Apostolat erfüllen könnt und für Jesus gesandt seid. Das gewähre euch der dreieinige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Auf Wiederhören, Herr Diakon Kopp.
Auf Wiederhören.
Und alles Gute.